Willkommen zur allerersten Folge von Elektrisierend Anders, dem Podcast von VD Elektrotechnik. Heute werfen wir einen Blick ins Innenleben eines Unternehmens, das ganz Bonn elektrisiert. Gründer und Geschäftsführer Valentino Di Donato erzählt, wie aus einer Garagenidee das größte Elektrotechnikunternehmen der Region wurde, warum Reklamationen manchmal zu echten Fanmomenten führen und wie viele VD-Autos es in Bonn wirklich gibt. Es geht um echte Herausforderungen, außergewöhnliche Kundenwünsche und die Frage, wie man als Chef zwischen Wachstum, Team Spirit und Technik den Überblick behält. Also viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo an alle da draußen. Wir treffen uns heute hier für den ersten Podcast Elektrisierend Anders von VD Elektrotechnik. Bei mir Valentino Di Donato, Geschäftsführer, Gründer, Herz und Seele von VD Elektrotechnik. Valentino, warum machen wir überhaupt diesen Podcast?
Damit uns die Leute kennenlernen können, vor allem die spannenden Themen des Elektronikers. Viele denken nur, wir legen nur Leitungen, aber das ist ja wirklich ein Vielfaches von dem, was wir machen. Das ist von Photovoltaik, Smart Home, Videosprechanlagen, Alarmanlagen, Lichtplanung bis, keine Ahnung, Lautsprecher im Pool, ist ja alles möglich. Und ich denke, das können wir heute einmal richtig cool besprechen. Ich freue mich darauf.
Ja, also wir fangen an und danach kommen deine Mitarbeiter, die dann die Fachleute in den einzelnen Bereichen sind. Also da werden noch viele Folgen folgen. Ich würde mal behaupten, dass jeder Bonner, jede Bonnerin dich bzw. dein Unternehmen mindestens einmal am Tag wahrnimmt. Kannst du dir denken, worauf ich hinaus will?
Also viele erzählen mir, dass die immer unsere blauen Autos sehen und dass die manchmal das VD-Spiel machen, wenn die zur Arbeit fahren oder von der Arbeit weg oder die Kinder beschäftigen wollen. Wie viele VD-Autos siehst du? Und viele fragen mich immer, wie viele Autos hast du denn? Und ich mache dann immer so einen kleinen Witz und sage, es sind nur 3 Stück eigentlich. Wir haben dann 2, 3 Studenten engagiert, die den ganzen Tag durch Bonn fahren und immer eine gewisse Route, damit wir eine gute Präsenz haben. Das liegt tatsächlich an den Autos und an der sehr coolen Werbeagentur, die uns damals das gestaltet hat. Vielleicht kennst du die ja.
Kein Schimmer. Die Autos, wie viel sind es denn jetzt? Also sind diese 3, ja? Und habt ihr noch ein paar, die ihr dann auch wirklich für die Arbeit nutzt?
Ja, ungefähr so 65 Stück.
65 Stück, alles klar. Und auf Taxen ist es auch, ne?
Ja.
Okay, also da gehst du in die Vollen und scheint ja auch dann tatsächlich eine gute Werbe- und Marketingmaßnahme zu sein.
Das auf jeden Fall.
Wie stehst du zu Carsten Maschmeyer?
Der hat ja früher für den AWD gearbeitet und ich war damals ja bei dem richtigen Verein. Da war ich, glaube ich, 20 und habe für die Deutsche Vermögensberatung gearbeitet und habe dort eine Ausbildung gemacht zum Vermögensberater und war da auch sehr erfolgreich. Deswegen AWD mag ich nicht. Und ihn selber auch nicht.
Alles klar, aber das heißt ja auch, dass du nicht mit einer Lüsterklemme in der Hand zur Welt gekommen bist.
Das nicht, aber ich habe recht früh damit angefangen. Also ich war früher Betreuer in so Jugendgruppen und da habe ich schon den DJ gemacht und habe da viele Mischpulte zusammengebaut. Also ich war schon recht früh dran und habe den Spaß an der Elektronik gehabt.
Und jetzt haben wir gelernt, Vermögensberater, war das alles, was in deinem Leben vor VOD Elektrotechnik passiert ist?
Nee, da waren noch so 1, 2 Sachen waren da noch. Also damals durch die Bundeswehr habe ich ziemlich viel gelernt und hatte auch sehr, sehr tolle Freunde, auch gute Vorbilder. Und ich war Kaufhausdetektiv, ich war im Personenschutz, Türsteher, ich habe Barkeeper gemacht, Pizzafahrer auch, so Klassiker halt. Kaufhausdetektiv war tatsächlich am witzigsten, weil das konnte man uniformiert machen und nicht uniformiert. Nicht uniformiert hieß dann im Kameraraum sein, im Kaufhof Bonn und konnte dann einfach so den Langfingern hinterher spionieren und gucken, dann die auf frischer Tat ertappen. Das war tatsächlich, was richtig Spaß gemacht hat.
Und wie passt das jetzt so in diesen normalen Werdegang, Schule, Ausbildung, Beruf rein? Also wann hast du das gemacht?
Ja, ich habe recht früh angefangen, also mit 17, mit 17 habe ich schon damit durchgestartet, weil einfach damals waren die Handys noch saumäßig teuer. Man musste so, wenn man ein Handy hatte, so 500 bis 700 D-Mark bezahlen. Ich weiß, jetzt denken alle, boah, wie alt ist der denn? Ja. ist aber nicht schlimm. Deswegen habe ich schon recht früh angefangen zu arbeiten, um mir alles aufzubauen. Und den Elektriker habe ich eigentlich mit 15 angefangen in der Ausbildung. Habe dann recht früh schon KNX-Systeme programmiert. Damals hieß es noch EIB, Europäischer Installationsbus. Und das ist mir also quasi in die Wiege gelegt worden damals. Wenn mich Leute fragen, immer sage ich, ich spreche KNX. Und wie bin ich zu dieser Firma gekommen? Das ist eine witzige Geschichte. Ich versuche da mal die Kurzfassung hinzubekommen. Mein Vater war es sehr wichtig, dass ich den Elektromeister mache, weil ich wollte mich eigentlich als Vermögensberater selbstständig machen. Das war richtig cool. Schön mit BMW vorfahren bei den Kunden, immer im Anzug abends. Lebensversicherungen, Vermögenskonzepte verkaufen und auch die Planung zu machen. Das hat einem wirklich sehr viel gegeben, weil die Leute einfach dankbar waren, weil die dieses Konzept, diese Allfinanz-Idee, das kannten die einfach nicht. Und ich habe damals auch ein Team aufgebaut von 10 Leuten oder Mitarbeitern und wollte eigentlich Agenturleiter werden. Also das ist so die erste Karriere. Und natürlich, das Ziel ist der Direktionsleiter. Und ja, dann habe ich den Meister parallel gemacht. Und während der Meisterzeit habe ich natürlich meine ganzen Kollegen habe ich versichert, habe ein Schweinegeld verdient. Und dann war der Abschluss, war ich einer der Besten bei uns im Kurs. Und dann kam der Anschlag aufs World Trade Center. Dann sind alle Börsenkurse eingefroren und sind zusammengekracht. Und sehr viele Kunden von mir haben die Vermögenskonzepte einfach gekündigt, weil die nicht wussten, wie geht es jetzt weiter. Und auf einmal hatte ich eine riesen Stornoquote, das nennt man so in diesem Bereich, und ich musste Geld zurück, also Provision zurückbezahlen. Das waren damals fast 45.000 Euro. Und da habe ich mir einfach überlegt, so okay, das Geld hat man natürlich nicht auf der hohen Kante, sondern hat das investiert oder schon versteuert. Und da wusste ich, okay, wenn du deinen Job machst und bist von äußeren Einflüssen abhängig, wie dein Erfolg läuft, dann wusste ich, das kann in diesem Moment nicht der richtige Job für mich sein, und habe dann eine ziemlich coole Anstellung gefunden in Niederkassel und hatte da als ersten Job, war ich Elektromeister, direkt als Betriebsleiter eingestellt und konnte da eine labortechnische Firma unterstützen, einfach weiter nach vorne zu kommen. Die ist dann leider in Schieflage geraten, und dann habe ich mich aus der Not heraus selbstständig gemacht, habe meine Jungs gefragt, wie geht es jetzt weiter? Und die meinten sofort selbstständig machen, wir unterstützen dich, wir helfen dir. Und habe dann recht spontan angefangen, so klassisch wie aus dem Wohnzimmer raus, Garage, ein Mann, und ich habe mir geschworen, niemals Angestellte. Ich mache alles alleine, hast ja keinen Stress, keine Reklamation. Was soll ich sagen? Es hat nicht funktioniert, ne? So.
Nee, Stress hast du. Und vielleicht auch ab und an mal eine Reklamation.
Natürlich, das gehört dazu. Wir sind Handwerker. Ich glaube, das Wichtigste ist bei einer Reklamation, wie geht man damit um? Ne? Dass man die einfach den Kunden ernst nimmt, die schnell bearbeitet. Und wir schaffen es dann meistens immer, die Kunden auch zu Fans zu machen, weil die einfach merken, okay, die nehmen sich unsere Sache an und bearbeiten das.
Das haben wir gelernt, wie du angefangen hast. Garage hast du gesagt. Heute ist es ja nicht mehr die Garage, sondern relativ großes, ja, Zentralhaus drüben in Beul. Ja,
Genau, Pützchen.
Pützchen. Jetzt mittlerweile mit 75 Mitarbeitern. Also ist ja auch das größte Unternehmen im Elektrotechnikbereich hier in Bonn und der Region. Wie habt ihr euch dahin entwickelt? Ich meine, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Wie waren da so, was hast du da vielleicht so ein, zwei Meilensteine, die du im Kopf hast?
Ja, es gab wirklich so ich glaube, wir sind mit 30 Mann damals nach Beul gezogen und haben dort gestartet und haben uns seitdem tatsächlich immer weiterentwickelt. Und ich glaube, die größte Expansion kam tatsächlich mit der Flut, sodass wir da wirklich sehr viele Leute einstellen mussten, mit sehr vielen Freunden und bekannten Firmen zusammengearbeitet haben, die uns in diesem Bereich unterstützt haben, weil wir sonst die Flut an Aufträgen gar nicht bewältigt bekommen hätten. Wir arbeiten für einen sehr, sehr großen Schadensanierer, und der hat uns wirklich mit Aufträgen überflutet, sage ich mal, dass wir am Anfang wirklich Bedenken hatten, das überhaupt zu schaffen. Aber haben unsere Konzepte tatsächlich schnell umgestellt und wir haben uns der Sache gestellt und das einfach so genommen, wie es kam, uns weiterentwickelt, positioniert und stehen jetzt da, wo wir jetzt sind. Also haben uns tatsächlich schnell entwickelt zwar. Manche sagen zwar, das ist ein ungesunder Wachstum, aber dadurch, dass wir wirklich immer externe Berater hatten und auch viele Freunde und Unternehmen, die uns wohlgesonnen sind und waren, haben wir das tatsächlich so hinbekommen, uns so zu positionieren, da wo wir jetzt sind.
Du hast von der Flut gesprochen im Ahrtal. Die ist ja jetzt Gott sei Dank auch schon ein paar Jahre her, und ich denke auch, das meiste sollte ja in eurem Bereich abgearbeitet sein. Fantasie habe ich zumindest, so schüttelst den Kopf. Dann ist es noch nicht, aber die Frage, die ich damit verbinden wollte, ist, irgendwann ist es ja abgearbeitet, ne?
Ja.
Und du musst das Unternehmen ja so aufstellen, dass es dann immer noch genug Jobs für die Mitarbeiter gibt, die du angestellt hast. Ist das was dich beschäftigt, woran du arbeitest?
Ständig. Also das beschäftigt einen ständig. Ich glaube, selbst bei den ganzen Wirtschaftskrisen, die wir hatten oder die ich erleben durfte, haben wir immer gelernt, aus der Krise gestärkt herauszugehen, Wir befinden uns jetzt auch in einer Wirtschaftskrise. Wir haben zum Glück einfach die Weichen rechtzeitig so gut gestellt, dass wir als Elektrogeneralist immer wieder switchen können zwischen den einzelnen Themenfeldern. Wir machen ja den Bereich Photovoltaik, Schadensanierung, Smart Home, Elektroinstallation und Kundendienst. Und immer wenn es in einem Bereich schwächelt, können wir zum Glück immer umswitchen und können dann quasi unseren Leitstrahl auf den anderen Bereich setzen, um da einfach die Auftragsbücher voll zu haben. Weil für mich wäre das Schlimmste, wirklich einfach mal leer zu laufen, dass der Tanker keinen Sprit mehr hat und wir auch immer zu wenig Arbeit hätten. Das wäre für mich eine Vollkatastrophe. Aber dadurch, dass wir uns ständig immer austauschen, auch in den Teams mit den Führungskräften, sehen wir so etwas recht früh und treffen recht früh Maßnahmen, dass das nicht überraschend ist. Und wenn die Flut abgearbeitet ist, das wird es ja wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Jahr sein, werden wir einfach andere Projekte einfach annehmen und abwickeln.
Was sind jetzt aktuell so die Trendthemen oder wo merkst du, dass es eine starke Nachfrage gibt?
Bis vor ein paar Monaten war es Photovoltaik und Wärmepumpen. So, und das war wieder so ein Hype, aber das Thema kenne ich schon aus 2013. Da bin ich bewusst nicht auf den Zug mit aufgesprungen, sondern haben das nur für unsere Stammkunden gemacht und für Fans, die eine Photovoltaikanlage von uns haben möchten. War mal wieder eine richtige Entscheidung. Die Trends, das geht jetzt wieder los mit den ganzen Baustellen. Die Leute kriegen, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen mehr die Sicherheit, auch wieder neu zu investieren. Die Zinsen gehen runter. Die politischen Themen sind jetzt zumindest mal, die Weichen sind gestellt, dass es jetzt weitergeht. Jetzt hängt es davon ab, was die Jungs da oben machen, dass das die richtigen Zeichen auch zur Bevölkerung geben, dass die wieder einfach Bock haben, was Neues zu machen. Bei uns läuft weiter Kundendienst, es läuft weiter Smart Home, es läuft weiter Photovoltaik, Wärmepumpen, Sanierungen, das läuft die ganze Zeit. Es gibt immer nur so einen Switch zwischen den Abteilungen, dass die halt das Personal so ein bisschen tauschen, je nachdem, wie viel Aufkommen einfach da ist.
Damit man das vielleicht nochmal ein bisschen besser versteht, also habe ich auch lange für gebraucht, um das zu verstehen. Kundendienst heißt bei euch, ich bin nicht in der Lage, eine Glühbirne zu wechseln, beziehungsweise irgendwo ist eine Sicherung rausgeflogen, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann rufe ich euch an.
Genau, Glühbirne wechseln wird der bei uns nicht anrufen, da kann ich ganz viel Konkurrenz geben, einfach dann können die alle da anrufen, um das zu machen. Für unsere Stammkunden machen wir es natürlich selbstverständlich und auch sehr gerne, aber der Kundendienst ist wirklich klassisch, von der Sicherungsautomat ist kaputt, der muss getauscht werden, im Treppenhaus geht kein Licht mehr, es muss eine Verteilung ausgetauscht werden. Es wird eine Küche neu angeliefert, da muss eine Kücheninstallation gemacht werden, es müssen einmal Schalter-Steckdosen getauscht werden. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen. Ein paar Beleuchtung aufhängen, Beleuchtung sanieren, umrüsten auf LED. Wir machen ja auch den Kundendienst im gewerblichen Bereich, dass halt Kunden anrufen und sagen, die brauchen für ihren Serverschrank eine Performance-Messung, dass die wissen, warum geht mein Internet wirklich so langsam, warum ist genau mein PC so langsam. Wir können das messen und dann einmal das richtig verdrahten und einmal einmessen, damit das dann in der richtigen Geschwindigkeit auch läuft. Das gibt's, also Kundendienst ist wirklich von bis.
Ja, du hast ja eben auch von Smart Home gesprochen. Das ist jetzt für mich als Außenstehender so das Komplexere natürlich im Ablauf und auch in den Anforderungen an die Mitarbeiter. Also ist das so auch, also kann ich das so verstehen, dass die Mitarbeiteranforderungen in den letzten Jahren auch durch Smart Home gewachsen sind?
Auf jeden Fall. Also es hat sich stark, stark geändert oder verändert. Smart Home ist so der neue Begriff. Früher hieß das KNX oder EEB. Das hatte ich ja schon gesagt. Das ist einfach, dass man mit einem Schalter ganz einfach verschiedene Prozesse auslösen kann. Das heißt, ich komme in das Wohnzimmer rein und möchte mit einem Schalter, dass das Licht angeht, die Rollos runterfahren, die Temperatur auf den richtigen Wert steigen, vielleicht sogar die Musik angeht. Das ist Smart Home. Das ist mit möglichst wenig Schaltern viel auslösen, dass das alles aufgeräumt aussieht. Man kennt das, man hat die klassische Situation ist ja, man hat die Wohn-Ess-Küche und dann kenne ich halt ganz viele Bauvorhaben, da sind dann 3-5-fach-Kombinationen nebeneinander geklatscht, am besten noch mit Kreppband beschriftet, was schaltet, damit man sich auskennt, das ist halt ein Albtraum. Und wir reduzieren das auf einen Schalter, wo wir dann einfach Zentralfunktionen haben und den Rest kann man gemütlich übers iPhone oder iPad steuern, um dann einzelne Sachen auszulösen.
Gibt es denn Elektriker, die, also das hört sich für mich jetzt alles sehr technisch an im Hinblick, also ich unterscheide dann zwischen Software und Hardware, also das ist ja irgendwie so ein bisschen weg von Hardware hin zu Software, also hast du mittlerweile auch Elektriker angestellt, die eigentlich nichts anderes mehr machen als Programmieren?
Genau, das sind die sogenannten Systemintegratoren, das sind so unsere Nerds, die in die Matrix reingehen und wieder rauskommen, die 0 und 1 sprechen, wirklich Wahnsinn, dass die jeden Tag dann programmieren müssen, dass das nachher funktioniert. Und wir versuchen das immer so einfach wie möglich für den Kunden zu halten, weil für den Kunden ist das wirklich eine komplexe Geschichte, die wir möchten ja gar nicht, dass sie das verstehen, einfach nur einfach bedienen können.
Ja. Und nochmal in Bezug auf die Mitarbeiter jetzt, wie entwickelt ihr die denn weiter? Weil da kommt ja gefühlt jedes halbe Jahr irgendwas Neues und da müsst ihr ja auch drauf gefasst sein, wenn eure Kunden euch darauf ansprechen. Das heißt, ich denke mal, Weiterbildung und Weiterentwicklung im Job ist ein großes Thema, oder?
Ist das A und O, ist die Grundlage dafür. Dafür haben wir bei uns ja die eigene VD-Akademie gebaut und entwickelt, dass wir zu der Berufsschule und zu der überbetrieblichen Ausbildung einfach den Jungs im Betrieb beibringen können und die ausbilden können, was halt wichtig ist. Weil, wie du schon gesagt hast, es ändert sich ziemlich viel. Es ist nicht so, das kommt nicht jedes halbe Jahr was komplett Neues dazu, aber die Produkte ändern sich, die Applikationen ändern sich und die Techniken und die Vorschriften vor allem. Und darauf gehen wir bei uns in der VD-Akademie ein, bringen das jedem bei und jeder kann sich in jedem Bereich entwickeln. Es gibt ja nicht nur Smart Home, es gibt ja auch Elektro, Kundendienst und so weiter. Wir haben da verschiedene Abteilungen und haben dann an unseren eigenen Laborwänden, können wir dann den Jungs alles beibringen. Wir haben externe Coaches, Lehrer, unsere Meister bringen den Jungs ziemlich viel bei und an den Prüfwänden können die dann praktisch einfach alles erlernen und auch einmal am Nachmittag oder am Wochenende mit den Meistern zusammen mal so Sachen, so einen richtigen Stresstest machen, wie funktioniert das, wie kann ich das belasten, was gibt es für Möglichkeiten, um das möglichst einfach anzuwenden.
Müssen oder können die Mitarbeiter sich weiterentwickeln? Also ich glaube, ihr habt ja auch relativ hohe Ansprüche an eure Auszubildenden und auch an die Mitarbeiter. Also wie sieht das aus? Was ist da euer Anspruch als Unternehmen?
Die können sich weiterentwickeln. Unser Anspruch ist natürlich an jedem, um mehr Gehalt zu bekommen, muss man sich weiterentwickeln. Sonst bleibt man einfach, wenn man einfach mit der Position, in der man ist, zufrieden ist, ist das gar kein Problem. Dann erwarten wir trotzdem, dass man sich einfach auf dem Stand der Technik versetzt und da einfach auch weiterbildet, weil die Normen und Vorschriften ändern sich jedes Jahr. Und alle anderen, die weiterkommen wollen, die unterstützen wir maximal. Wir haben bei uns ist das Schöne, wir haben eine offene Gehaltsstruktur. Das heißt, jeder weiß, was jeder verdient. Und wir haben das in Gehaltstabellen oder auch in Reifegrade unterteilt. Das heißt, möchte jemand mehr verdienen, können wir halt sagen, pass mal auf, du bist momentan in dem Reifegrad. Um mehr zu verdienen, musst du dich in Reifegrad 2 oder 3 oder 4 entwickeln und dafür musst du das und das tun. Das ist sehr transparent. Der Projektleiter, also nicht ich entscheide, wer welches Geld verdient, sondern das machen dann die Teamkollegen, die Projektleiter, die einen bewerten. Pass auf, du bist gerade in dem und dem Reifegrad, das ist top. Um die nächste Stufe zu erreichen, musst du das und das machen. Wir halten das jetzt fest, wir machen einen Maßnahmenplan, was er erreichen muss. Und im nächsten Mitarbeitergespräch, die jährlich geführt werden, wird dann kontrolliert oder einfach besprochen, ob man das erreicht hat oder nicht oder was noch fehlt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hatte ich sehr viel Bedenken vor und sehr viel Angst und das war eine Mörderarbeit, dieses Konzept so zu erstellen. Aber mittlerweile lieben das alle und wir haben bei uns im Unternehmen richtige Ruhe reinbekommen, dass jeder weiß, wo er steht und was er machen muss, um mehr zu verdienen.
Also das hört sich, da ist ja auch sehr viel Vertrauen dann im Spiel, also seitens der Geschäftsleitung und auch die Mitarbeiter selbst. Ja, müssen damit ja klarkommen, dass jeder weiß, was sie verdienen, wo sie stehen. Klingt nach einem recht familiären Ansatz, den du da umsetzen willst im Unternehmen. Wie unterstützt du das noch? Also was gibt es noch für Ansätze, um das so zusammenzuhalten? Ich weiß, dass du das willst, aber mit zunehmender Teamgröße wird es ja nicht unbedingt einfacher.
Ja, aber ist für mich maximal wichtig. Ich möchte einfach nicht meine DNA von früher verlieren, so wie ich aufgewachsen bin. Man muss immer gucken, wo man herkommt. Und was man alles erreicht hat und wen man alles auf der Reise mitgenommen hat. Für mich gibt es ja wirklich zwei Familien. Das ist meine private Familie, das ist das A und O, die steht wirklich an erster Stelle. Und danach ist das die VD-Familie, das ist meine zweite Familie. Und ich kenne tatsächlich jeden mit Vor- und Nachnamen, weiß, was deren Schwächen und Stärken sind, begrüße jeden, bin sehr herzlich. Jeder weiß, er kann zu mir kommen, wenn er ein Problem hat. Und wir versuchen alles daran, um ihn einfach bei diesem Problem zu unterstützen. Dass es halt familiär bleibt, das ist mir super wichtig. Weil das Schöne ist, wenn du morgens reinkommst, es lachen alle. Es gibt keine Knörzepeter, die dann wirklich dann sagen, so alles scheiße hier und so weiter, so ein blöder, heute wieder so ein Scheißjob. Alle sind morgens, die geben schon so einen Handshake und so weiter, das ist richtig laut bei uns morgens, wenn sie sich begrüßen. Die Freundschaft, das ist wie ein riesen Freundeskreis. Unschlagbar.
Was macht das für einen Eindruck auf eure Kunden? Also hast du das Gefühl, die kriegen das auch mit, dass bei euch eine andere Stimmung ist?
Ja, komplett. Die sehen das, die spüren das und die lieben das. Und die fragen mich jedes Mal, wie ich das mache. Ich weiß es auch nicht. Ich liebe diese Vereinbarung. Das ist, glaube ich, mein Problem.
naja, Problem will ich jetzt nicht sagen. Ja, wir merken ja jetzt, wie du dein Unternehmen führst, dass du es liebst. Aber eine Entwicklung als Chef macht man ja auch durch. Bist du einer, der immer noch alle Zügel fest in der Hand halten will, oder hast du im Laufe der Jahre gelernt, auch ein bisschen abzugeben?
Was eine super spannende Frage. Ich glaube, die letzten 2 bis 4 Jahre waren so für mich die herausforderndsten, die ich je hatte. Also mich selber als Unternehmer weiterzuentwickeln, loszulassen, Vertrauen zu lernen, das war für mich sehr schwierig. Weil man ja gewohnt ist, man macht alles alleine, man muss keinen fragen, man macht das einfach, das ist richtig. Wir haben in den letzten Jahren ein Führungskonzept oder einen Führungskreis aufgebaut, der es gelernt hat, eigenverantwortlich mit Dingen und Sachen umzugehen. Das wird stetig kontrolliert und weiterentwickelt. Wir haben wirklich maximal viel in die Mitarbeitenden Entwicklung gesteckt, sodass die Mitarbeiter das Unternehmen entwickeln. Das heißt, wir haben einen externen Coach, der uns dabei begleitet, und haben das Ganze sogar mit so einer Mitarbeiterzufriedenheit von einem externen Institut testen lassen, anonym. Da hatte ich maximalen Schiss vor, weil ich dachte, boah, wenn jeder sagen kann, was er denkt. Aber wir haben da wirklich gut abgeschnitten, und der Professor Knobloch hat mir gesagt, er hätte noch nie ein solches Unternehmen erlebt wie bei uns, wo die Mitarbeiter so zufrieden sind mit dem, was wir tun und wie transparent wir das Ganze auch gestalten. Und vor allem die Sachen, die wir machen, die werden geprüft, die werden festgehalten und ein Jahr später kontrolliert, ob wir die abgearbeitet haben. Sehr, sehr spannend, aber um auf deine Frage zu antworten, es war für mich eines der schwierigsten Projekte, mich selbst weiterzuentwickeln.
Und hast du denn jetzt auch, Unterstützung auf oberster Führungsebene?
Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist der Alex Rake noch, der die Geschäftsleitung macht. Ich bin als gesellschaftender Geschäftsführer mit da, und ich glaube, wir zwei zusammen machen das Ding ganz rund, aber nur so stark auch mit unseren Projektleitern zusammen oder Führungskräften. Wir haben nochmal einen erweiterten Führungskreis, der ist quasi neben der Geschäftsleitung, neben der Geschäftsführung, der dann einfach die ganze Mannschaft mit steuert. Alleine keine Chance, kriegst du in der Qualität nicht hin. Mhm. Wir sind so weit, dass wir uns jeden Morgen in einem Daily austauschen und einfach Projekte besprechen, wo müssen wir helfen. Wir machen das auf Projektleiterebene, 5 Minuten. Und danach sprechen wir in 10 Minuten mit den Teams, was die Aufgaben sind, ob alles erfolgreich vom Vortag abgeschlossen wurde, wo noch Hilfe benötigt wird und so weiter. Durch diese ganz enge Kommunikation passiert es eigentlich sehr, sehr selten, dass Sachen auf der Strecke liegen bleiben oder Kunden nicht zufrieden sind.
Weil da sind wir jetzt auch bei einem spannenden Punkt. Du machst das jetzt wie viele Jahre insgesamt, VD?
Ich glaube, wir kommen jetzt wir haben 20-jähriges Jubiläum.
Das ist ein bisschen wie beim Hochzeitstag. Ne? 20 Jahre VD.
Krass.
Ja, Glückwunsch.
Danke.
Ich wäre der Erste, der gratuliert. Auch der Erste, der es weiß, offenbar. Du machst es seit 20 Jahren, und da passieren ja nicht immer nur geile Sachen. Also wir haben jetzt die Entwicklung an sich ist ja super, aber so eine Unternehmensentwicklung ist ja wie der DAX, sage ich immer. Also mal geht's rauf, mal geht's runter. Am Ende sollte es stetig raufgehen. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du rückblickend sagst, ja, das ist schon maximal doof gelaufen, das würde ich heute auf keinen Fall mehr so machen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, zum Zeitpunkt war das immer die richtige Entscheidung. Nach vorne weg ist immer schwierig, nach vorne hin zu entscheiden, aber rückblickend haben wir schon ziemlich viel richtig gemacht. So richtig grobe Schnitzer haben wir uns nicht geleistet.
Das ist ja auch mal eine Aussage. Also nicht so spannend, aber ehrlich.
Ah, doch, ich habe damals Tesla gekauft für alle Leute. Das war jetzt rückblickend. Damals war ich totaler Fan.
Sagst du als Elektriker,
Tesla nicht? Gibt ja noch andere Elektroautos. Ja. Mittlerweile ist das schwierig.
Seid ihr nicht mehr bei Tesla?
Ja, doch, wir haben die Teslas noch, aber die nächsten Autos, das werden alles andere Elektroautos.
Deutsche Elektroautos?
Make Germany great again.
Hervorragend. Super. Großes Ziel, great again. Was ist so dein Traumprojekt? Also wenn irgendein Kunde vor dir stünde, der hat unbegrenzte Mittel und unfassbar viel Bock, was mit dir zu machen, was wäre so das Projekt, das du noch machen willst?
Ja, eigentlich das ganze Haus in dem Bereich Smart Home ist halt so ein großer Begriff. Ne? Das ist also wirklich das komplette Haus steuern, dass wir die Planung mit dem Kunden zusammen machen, vom Bereich Alarmanlage, Videoüberwachung, Licht, Lichtdimmung, Szenenstimmung, Musik. Also wirklich das volle Programm, einmal von unten bis oben, einmal vollgepumpt mit Elektro, dass wir wirklich mindestens 10 Kilometer Leitung legen müssen in dem Haus. Das ist das Ziel. Das sind so meine Traumkunden, weil ich liebe es ja, Leitungen zu verlegen.
Du selbst? Also hast du es überhaupt noch drauf? Also,
ja, ich bin immer noch der Beste, das weiß ich. Aber selber schaffe ich das, glaube ich, zeitlich nicht. Aber das zu planen, das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Und mit den Kunden wirklich so durchzudrehen und Projekte einfach zu planen, mal ein bisschen rumzuspinnen, was alles möglich ist, die Kunden auf ganz neue Ideen zu bringen, was man eigentlich mit Elektro alles machen kann. Die wenigsten wissen das. Für die ist nur ein Schalter, Licht an, Licht aus oder Smart Home ist eine iPhone-Steuerung. Nee, da ist noch viel, viel, viel mehr. Da ist ganz viel Luft nach oben.
Wenn ich mir dein Zuhause vorstelle, wenn du gerade so schwärmst, dann stelle ich mir fliegende, kriechende und fahrende Roboter vor und alles voice-gesteuert. Liege ich da richtig?
Ja, teilweise. Ich habe sehr viel mit Lautsprechern zu Hause. Das ist so. Wir haben auch einen elektrischen, ferngesteuerten Staubsauger. Ich hasse das Ding. Das ist so ultra laut. Da musst du immer die Türen zumachen. Mit Sprachsteuerung habe ich zu Hause nur kleine Bereiche. Wir haben viel mit KI, dass man halt eine automatische Gesichtskontrolle hat, dass man die Garage automatisch auf und zu geht. Das sind wirklich nützliche Helfer. Ja, und gerade zum Thema KI, das ist...
Ja. Ja, genau, da hätte ich sowieso, das wäre auch jetzt meine Abschlussfrage gewesen, also wollte ich auch schon überleiten auf die nächsten Folgen, die da kommen, wo wir solche Themen ja dann einzeln und auch ein bisschen tiefer behandeln. KI, merken wir ja jetzt alle in unserem Arbeitsalltag, kann unfassbar viel. Was kann das denn in einem Haus, also in meinem Zuhause, und hat da jeder Bock drauf?
Nee, also Vergleich zu früher, ja, weil früher habe ich die Leute immer gefragt, so, mögen sie Alexa oder nicht? Und da war wirklich so 90% ganz klar, nein, möchten wir nicht haben, 10% ja, ist ein nützlicher Helfer. Mittlerweile geht es auf 60-40. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man mit dem Kunden spricht, wie affin sie dafür sind, ob das technikaffine Menschen sind oder nicht. Wir können beides. Also ich kann ein Haus auch komplett ohne KI bauen. Ich kann aber auch einfach Teilbereiche mit automatisieren. Oder man kann einfach noch mehr mit reinnehmen. Aber das ist meistens in einem Kundengespräch, kriegt man das sehr schnell raus, was ja wie der Kunde tickt, was der haben möchte. Und darauf nehmen wir halt maximale Rücksicht. Weil mit KI muss man sorgsam umgehen, das ist wichtig. Es kann sehr, sehr nützlich sein, ist meine Meinung. Und es kann dann wirklich viele Prozesse abnehmen.
Ja, super, Valentino, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich glaube, dass das echt spannend ist, dass man ja seinen Partner, und wenn man euch beauftragt, dann sind das ja häufig keine 200-Euro-Aufträge, sondern sind ja auch wirklich große Dinge, mit denen man dann sprichwörtlich auch lebt, dass man den mal ein bisschen näher kennenlernt. Und da hast du uns super Einblicke gegeben. Hat es dir denn ein bisschen Spaß gemacht? Weil ich glaube, so richtig Bock hattest du auf das Thema Podcast erstmal nicht.
Doch, ich bin voll Podcast-affin.
Ist Podcast-affin. Also, hat Spaß gemacht, halte ich jetzt hier mal fest. Hör ich da ganz klar raus. Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
Danke, ciao.